ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hey, ich bin Marc Burgemeister. Schön, dass ihr mit dabei seid. Im Osten der Ukraine gehen die schweren Kämpfe weiter. Russische Truppen versuchen weiter, die ukrainischen Verteidigungslinien im Donbass zu durchbrechen, um dahinterliegende wichtige Versorgungslinien zu erobern. Auf russischer Seite sollen erste Schützenpanzer aus Nordkorea gesichtet worden sein. Laut Berichten westlicher Medien sind unterdessen die ersten lang ersehnten F-16-Kampfjets in der Ukraine eingetroffen. Militärexperte Nico Lange geht davon aus, dass sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wird, welchen Effekt die F-16 wirklich haben. Eigentlich bräuchte die Ukraine eher 200 von ihnen und nicht nur 80 so lange. Denn nicht alle Jets könnten zum Einsatz eingesetzt werden. Einige würden zur Ausbildung benötigt. Wenn ihr selbst Fragen habt oder etwas loswerden wollt, dann schaut doch gerne mal donnerstags um 19.30 Uhr auf YouTube bei uns rein in unseren Livestream. Dort gibt es unser wöchentliches Ukraine Update sowie auch in der ZDF heute App. Jetzt aber rein in die Analyse mit Nico Lange. Wie viele F-16 Kampfjets können in der Ukraine sein und gab es schon einen ersten Einsatz?
Ich halte es für gesichert, dass mehrere F-16 Flugzeuge in der Ukraine sind und dass die mittlerweile auch einen ersten Einsatz geflogen haben, und zwar einen Einsatz zur Unterstützung der Luftverteidigung.
Ja, es würde auch fast ein bisschen Sinn ergeben, weil es gab bereits eine erste Reaktion aus dem Kreml, die da hieß, es gibt kein magisches Allheilmittel, das die ukrainische Luftwaffe bekommen könnte. So sagte es Kreml-Sprecher Peskow, die Kampfjets würden abgeschossen. Das also eine Reaktion des Trotzes. Was glauben Sie, oder stimmt es tatsächlich, dass er auf einen Tropfen auf dem heißen Stein ist, diese Kampfjets?
Diese Drohung gibt es immer aus Moskau. Bei jeder Lieferung, auch aus dem Westen, wird gedroht, man würde die Transporte dieser Waffenlieferungen angreifen. Also das ist die übliche Rhetorik aus dem Kreml. Wenn man sieht, wie viel Aufwand die Russen betrieben haben in den letzten Wochen und Monaten, um immer wieder mögliche Flugfelder, mögliche Bodeninfrastruktur der F-16 anzugreifen, kann man nur daraus schlussfolgern, dass die Russen Respekt davor haben, dass die F-16 jetzt eingesetzt werden kann. Aber man wird, glaube ich, weil erst nur wenige Flugzeuge auf Seiten der Ukraine da sind, erst über die Zeit der nächsten Wochen und Monate sehen, welchen Effekt die F-16 wirklich haben.
Uns erreichen erste Zuschauerfragen, Herr Lange. Zum Beispiel ein Zuschauer fragt, könnten die F-16 den Vorstoß der Russen konkret im Donbass verzögern oder gar aufhalten, oder ist deren Anzahl dafür einfach zu gering?
Es gibt zwei Rollen, für die die F-16 jetzt in Frage kommen. Die eine ist die Unterstützung der Luftverteidigung, also zum Beispiel Marschflugkörper, Drohnen, andere Dinge im ukrainischen Luftraum abzuschießen mit Hilfe der F-16, damit die wenigen Luftverteidigungssysteme, Patriot und so weiter, zu unterstützen und möglicherweise auch die Kosten für diese Abschüsse zu senken, weil Patriot-Lenkflugkörper ja sehr, sehr teuer sind und vor allen Dingen auch sehr wenige. Und die zweite Rolle, und die kann an der Front tatsächlich eine Rolle spielen, ist, dass die F-16 in der Lage sind, russische Flugzeuge zu bedrohen, die die Gleitbomben abwerfen. Und diese Gleitbomben, von denen ja mehr als 100 am Tag abgeworfen werden im Moment, die sind die größte Bedrohung auch für die Truppen an der Front. Und gerade dort in Richtung Pokrovsk, wo Russland gerade Fortschritte macht, ist das Verfahren eigentlich immer erst ganz viele Gleitbomben abzuwerfen, um dann die Truppen nachzuziehen am Boden. Und das wird für Russland schwieriger, wenn die F-16 dort eingesetzt werden können.
Kann denn die Ukraine diese Kampfjets vollumfänglich nutzen? Man liest nämlich auch Zitate von Selenskyj, dem ukrainischen Präsidenten, dass er sich noch wünscht, dass er damit auch Ziele in Russland direkt angreifen könnte, was er ja scheinbar nicht kann.
Es gibt Restriktionen. Jedes Land, das F-16 gegeben hat an die Ukraine, hat da ganz eigene Regeln. Das macht es natürlich kompliziert. Und es geht natürlich auch um die Regeln für die Munition. Viele der Munitionstypen, die an den F-16 angewendet werden können, die kommen aus den USA. Aber insgesamt wird es natürlich einfacher und die Möglichkeiten für die Ukraine werden besser, wenn mehr F-16 eingesetzt werden, die standardmäßig ganz viele Typen von NATO-Munition verwenden können, von denen auch unterschiedliche Staaten Vorräte haben. Das Einfachste wäre, wenn die Beschränkungen vollkommen aufgehoben werden. Ich fand es ganz ermutigend, was der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in den USA, Kirby, gerade heute gesagt hat, der gefragt wurde nach den F-16 und den Einsätzen. Und der sagte, ja, das müssen Sie die Ukrainer fragen, das ist Sache der Ukrainer, wie sie das machen. Also wenn sich das jetzt als Haltung durchsetzt, wäre das für die Ukraine sicherlich gut.
Wenn wir mal auf die russische Seite schauen, Herr Lange, da gibt es Berichte von der ukrainischen Armee, dass da scheinbar neue Schützenpanzer von den Russen gesichtet wurden, die wohl aus Nordkorea stammen. Was wissen Sie darüber?
Ja, das ist gar nicht so sehr das Problem, dass es gepanzerte Fahrzeuge sind, die möglicherweise Truppe transportieren können, wie das klassische Schützenpanzer machen. Aber das sind sehr wendige Fahrzeuge auf sechs Rädern, also drei Achsen, die eine Panzerabwehrwaffe tragen, die auch ohne, dass man in Sichtkontakt sein muss, also nicht Line of Sight, wo man das gegnerische Fahrzeug sieht und dann darauf schießt, sondern die auch ohne Sichtkontakt von weiter weg gepanzerte Fahrzeuge bekämpfen können. Und das ist natürlich für die russische Seite, die gerade mit leichteren Panzerabwehrwaffen einen gewissen Mangel hat, ist das natürlich jetzt eine Verstärkung, wenn diese nordkoreanischen Fahrzeuge eingesetzt werden. Ich kann kein Koreanisch, deswegen kann ich den Namen vielleicht nicht richtig aussprechen, aber die heißen Bullseye, diese Panzerabwehrwaffen, die Frage ist, wie viele von diesen Fahrzeugen? Handelt sich das um einen Test? Hat Russland größere Mengen dieser Fahrzeuge erhalten? Aber wir wissen ja zum Beispiel von den Satellitenaufnahmen für die Zugtransporte und die Bahnhöfe zwischen Nordkorea und Russland, dass da immer wieder Dinge geliefert werden, offenbar auch diese Waffen zur Panzerabwehr.
Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort wie viele angesprochen, Herr Lange. Das interessiert auch unsere Zuschauer. Bei den nordkoreanischen Schützenpanzern kann man ja nur spekulieren. Aber steht dann fest, das interessiert nämlich einen Zuschauer auf YouTube, wie viele F-16 in Summe geliefert werden sollen an die Ukraine?
Ja, in Rede stehen, wenn man alle Zusagen zusammennimmt, etwa 80 F-16-Flugzeuge, wobei nicht alle davon für Kampfeinsätze genutzt werden können, weil zum Beispiel da auch Zweisitzer dabei sind, wo also Pilot und Trainer sitzen, die also für die Ausbildung genutzt werden. Also etwa 80. Die Ukraine sagt aber, um wirklich zwei Einheiten richtig auszurüsten, zwei Geschwader aufzustellen, bräuchte man eher 200 Flugzeuge. Und wenn man sich das Territorium anguckt, die Frontlänge, die Größe der Ukraine, dann sind 80 Flugzeuge gut, aber deutlich mehr wären natürlich besser.
Wenn wir es mal konkret unterm Strich zusammenfassen, wir haben also Schützenpanzer aus Nordkorea gegen neue F-16-Kampfjets auf ukrainischer Seite. Was ist denn jetzt wertvoller für den aktuellen Moment im Krieg?
Ja, die F-16 sind ganz sicher wertvoller, vor allen Dingen, weil sie eine Lücke adressieren, die die Ukrainer haben. Russland nutzt diese Lücke bei den Gleitbomben massiv aus und auch bei der Luftverteidigung. Und von da droht ja die größte Gefahr. Also diese russischen Fleischangriffe, sehr ganz primitiv, da Truppe nach vorne zu werfen, die könnten ja gar nicht funktionieren, wenn man nicht vorher das Gebiet und die Truppen mit Gleitbomben bombardiert. Und einige haben sich ja zum Beispiel bei Videoaufnahmen darüber gewundert, warum fahren da auch Russen mit Motorrädern umher? Aber es ist natürlich so, wenn man diese Gleitbombenangriffe macht mit den schweren Gleitbomben, dann müssen die ukrainischen Truppen sehr tief nach unten in ihre Stellung. Und wenn dann die russischen Angriffe nach den Gleitbombenangriffen sehr schnell kommen am Boden, brauchen die Ukrainer eine Weile, bis sie oben sind. Deswegen versuchen die Russen das auch mit schnellen Motorrädern und solchen Dingen. Also, wenn die Gleitbomben nicht mehr in dieser Weise niedergehen können, dann ist den Ukrainern sehr viel geholfen und die F-16 können dazu einen Beitrag leisten. Hoffen wir, dass mehr als jetzt diese geringe Stückzahl schnell eingesetzt werden können und dass vor allen Dingen auch die richtige Munition dafür vorhanden ist. Das wird auf jeden Fall dieses Element des Krieges verändern. Bei den nordkoreanischen Panzerabwehrwaffen, also das ist eine Fähigkeit, die hatten die Russen vorher auch. Ich glaube, da geht es eher um Masse, weil es nicht genug Nachschub gibt auf russischer Seite. Das macht jetzt qualitativ nicht den großen Unterschied, obwohl man sich darüber dann Gedanken machen muss, wenn man sieht, dass da größere Stückzahlen geliefert werden.
Ukrainische Soldaten sollen ja auch noch ausgebildet werden, weiterhin diese F-16-Kampfjets zu steuern. Unser Zuschauer Tobi interessiert, wer steuert denn diese nordkoreanischen Panzer aktuell? Sind das Russen oder sind das Nordkoreaner?
Ja, das ist eine gute Frage, schwer zu sagen. Es gab ja auch Meldungen über nordkoreanische Bautrupps, die im Hinterland eingesetzt werden, die offenbar der Machthaber Kim Jong-un vermietet, also der Geld dafür nimmt, dass da Nordkoreaner irgendwo im besetzten Gebiet Bauarbeiten erledigen. Und ich habe im Moment keine Antwort auf die Frage, wer diese Fahrzeuge steuert und wie kompliziert das ist. Die sind verhältnismäßig neu. Und jetzt ist es auch so, dass vieles aus Nordkorea Munition, andere Dinge eher schlecht als recht funktioniert hat für die Russen. Insofern muss man auch mal sehen, was für eine Wirkung die wirklich haben. Aber meine ehrliche Antwort ist, ich weiß nicht, ob da Nordkoreaner drin sitzen in diesen Fahrzeugen. Ich halte das aber für möglich.
Schauen wir nun in die Ukraine, auf die Lage vor Ort. Mitte der Woche gab es den größten russischen Drohnenangriff seit Beginn des Jahres auf die Hauptstadt Kiew, der aber vereitelt werden konnte. Heute hat Russland die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine angegriffen. Unsere Reporterin Anne Brühl berichtet über ihre Eindrücke aus der Ukraine.
Die Angriffe auf Odessa, die haben wir tatsächlich nicht direkt erlebt, weil sie wirklich direkt dem Zentrum, dem Stadtzentrum gegolten haben. Das ist heute Nachmittag passiert, so ab 14 Uhr. Das waren Drohnen, aber auch offenbar ballistische Raketen. Die Flugabwehr hat gearbeitet, hat offenbar auch Drohnen abgeschossen. Es gab aber auch einen Einschlag. Was genau das gewesen ist, ist noch unklar, aber es gab einen Brand, der auch im Stadtzentrum zu sehen war. Das war ein bisschen gespenstisch, denn der Alarm ging um kurz vor Mitternacht los und dauerte insgesamt 7 Stunden. Und während der ganzen Nacht gab es über diese Warn-App, die jeder Ukrainer auf dem Handy hat, alle 20, 30 Minuten die Aufforderung, sich jetzt also nun wirklich in den Bunker zu begeben, in Sicherheit zu bringen, weil eben es diesen massiven Drohnenangriff gibt aus allen Richtungen. Und das Verblüffende für mich war, wir waren im Zentrum von Kiew und für uns war die Nacht relativ ruhig, weil diese Drohnen alle abgeschossen wurden von der Luftverteidigung in Kiew, die offenbar massiv aufgestockt wurde. Das ist bemerkenswert, weil das zum Beispiel Anfang Februar noch anders war, wo sehr viele Drohnen, Raketen auch in Kiew eingeschlagen sind. Und es gibt tatsächlich die Ersten hier, die vermutet haben, dass das möglicherweise auch der erste Einsatz für die F-16 gewesen sein könnte. Hier wird nur bestätigt, es waren auch Flugzeuge im Einsatz, aber ob das F-16 waren, darüber spricht hier niemand offen.
Das ist also noch unklar. Was ja so ein kleiner Hinhörer oder auch ein größerer Hinhörer war in dieser Woche, Anne, der ukrainische Präsident Zelensky gab in dieser Woche einer französischen Zeitung ein Interview. Da wurde er ganz konkret darauf angesprochen, wie er zu möglichen Gebietsabtretungen steht. Er selbst wehrt sich ja vehement dagegen, sagte aber, dass er alleine sowas nicht entscheiden könnte, sondern das müsse das ukrainische Volk entscheiden, wenn dann. Also er bringt da das Referendum sozusagen ins Spiel. Wird das denn in der Bevölkerung allgemein diskutiert, sowas, mögliche Gebietsabtretungen, Frieden? Was hast du da gehört?
Also dieses Le Monde-Interview ist hier ehrlich gesagt nicht besonders wahrgenommen worden, weil Zelensky tatsächlich nichts anderes gesagt hat, was er im Grunde genommen seit langer Zeit sagt. Dieses Referendum, was er da ins Spiel gebracht hat, das steht einfach so in der ukrainischen Verfassung, dass darüber eben es dann eine Volksabstimmung geben müsste. Und er hat eben lediglich auf diese Frage geantwortet. Also die Aufregung hier über dieses Interview, die gibt es nicht. Natürlich gibt es Diskussionen, es gibt auch Umfragen und die sind immer noch sehr eindeutig. 60% der Ukrainer lehnen Gebietsabtretungen kategorisch ab und man muss sich ja auch die Situation hier im Land vorstellen. Es gibt Millionen von Binnenflüchtlingen, also auch Millionen von Menschen aus diesen besetzten Gebieten. Jeder kennt im Grunde genommen jemand, der aus Cherson, aus Saporischschja, aus dem Donbass eben hier in die Gebiete geflohen ist, die in ukrainischer Hand nach wie vor sind, und die Solidarität, die ist wahnsinnig groß. Und die Frage ist natürlich auch, wie könnte denn so ein Referendum aussehen? Im Moment haben die Russen 25% der Ukraine besetzt. Wie frei könnten Wahlen sein? Wir wissen, dass die Russen den Ukrainern in diesen Gebieten Pässe aufzwingen, dass da massiv Druck ausgeübt wird auf die, die noch geblieben sind und sich diesem Druck auch gar nicht erwehren können. Das weiß der Rest der Ukraine auch. Und hier im Land ist man sehr solidarisch damit. Was Was allerdings tatsächlich schon auch ein Punkt ist, ist, dass hier über Frieden sehr wohl gesprochen wird, auch in der Bevölkerung. Die Ukrainer wünschen sich selbstverständlich Frieden und da sind die Zahlen auch ganz eindeutig.
Und doch hast du es ja gerade gesagt, viele Ukrainerinnen und Ukrainer lehnen es nach wie vor ab, Gebiete abzutreten. Wie könnte denn so ein gerechter Frieden dann aussehen?
Ja, das ist das Entscheidende, dieser Punkt gerechter Frieden. Das ist auch was Selenskyj jetzt in den letzten Tagen und Wochen in vielen Interviews, aber auch in vielen Gesprächen, Telefonaten mit ausländischen Politikern erklärt hat. Also es gibt ja diesen Friedensplan von ihm und da steht zum Beispiel drin, dass die territoriale Integrität der Ukraine oberste Priorität hat. Das heißt, keine Gebietsabtretungen. Und im Moment, wie gesagt, diese Gebiete Krim, Donbass, Saporischschja, Cherson, die sind laut diesem Plan eben nicht Verhandlungsmasse. Was auch total entscheidend ist für die Ukraine, sind, wie endet dieser Krieg? Also in diesem Plan steht zum Beispiel drin, es muss einen sicheren Frieden geben. Das heißt also nicht einfach nur einen eingefrorenen Konflikt. Den Ukrainern ist wichtig, dass Kriegsverbrechen, die es ja zu Tausenden und Abertausenden gibt und die hier im Land auch dokumentiert werden, dass diese Kriegsverbrechen verfolgt werden. Und dann ist das andere eben, dass es Sicherheitsgarantien gibt, dass Russland eben nicht nochmal völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen kann.
Jetzt spreche ich auch mit Nico Lange über mögliche Friedensszenarien. Der ukrainische Präsident Selenskyj will nicht auf Gebiete verzichten, die laut Verfassung zur Ukraine gehören. Auch die Mehrheit der Menschen in der Ukraine lehnt Gebietsabtretungen an Russland ab. Wird hinter den Kulissen aber vielleicht doch auch über solche Optionen gesprochen?
Die Ukraine hat ja einen Friedensprozess gestartet und niemand ist gegen Verhandlungen. Ich würde nur darauf hinweisen, dass diese Option, die bei uns immer herumgeistert, also man tauscht Land für Frieden ein, dass die überhaupt nicht existiert. Ich kenne keinerlei Hinweise darauf, dass Wladimir Putin gesagt hätte, ach, ich nehme ein Stück Ukraine und dann mache ich Frieden. Ganz im Gegenteil, der sagt doch die ganze Zeit, wenn die Ukraine nicht weiterkämpft, dann greife ich eben weiter an. Also ich verstehe manchmal nicht, woher diese Idee kommt, man müsste nur die Ukraine dazu bewegen, etwas Land abzugeben und dann gibt's Frieden. Auf russischer Seite erkenne ich dazu überhaupt keine Bereitschaft. In der Ukraine ist die große Frage, die sich stellt in Bezug auf Frieden, wie sehen eigentlich Sicherheitsgarantien für eine Zeit danach aus? Also wenn es zu einem Frieden kommt, wie kann man Russland davon abhalten, die Ukraine in einiger Zeit wieder zu überfallen? Das ist ja die Erfahrung, die alle gemacht haben. Und da finde ich, drückt sich der Westen auch sehr stark verantworten. Also wenn man sagt, wir wollen irgendwie Waffenstillstand und die Ukraine soll irgendwie Gebiet abgeben und NATO-Mitgliedschaft wollen wir auch nicht. Ja, wie soll das denn gehen? Dann wird Putin eben weiter angreifen und Dorf für Dorf, wie er das gerade macht, zur Not jahrelang immer mehr der Ukraine zerstören. Also die Partner der Ukraine machen nicht das, was für Frieden notwendig ist. Und trotzdem ist ja die Ukraine dabei, ständig diese Friedensgespräche zu führen. Und der ukrainische Außenminister Kuleba war diese Woche in Peking und versucht, die Chinesen wieder an den Tisch zu bekommen für den Friedensprozess, der ja in der Schweiz mit einem Treffen Fahrt aufgenommen hat vor einigen Monaten. Aber man muss ehrlicherweise sagen, militärisch und auch diplomatisch ist dieser Krieg weit von einer Lösung entfernt im Moment.
Und doch, so scheint es ja, zumindest liest man es, scheint auch Selenskyj so ein bisschen den Kontakt noch zu suchen. Er hat ja gesagt, bei den nächsten Friedensgipfeln, die irgendwann vielleicht mal stattfinden sollten, würde er es auch begrüßen, wenn die russische Seite tatsächlich mal wieder am Tisch sitzen würde. Hätte das Chancen auf einen möglichen Kompromiss? Was glauben Sie?
Selenskyj hätte, glaube ich, auch nichts dagegen gehabt, wenn auf dem Birkenstock Russland dabei gewesen wäre. Aber wenn Russland sagt, ihr müsst mir erst alle Gebiete übergeben, auch die, die ihr gar nicht kontrolliert, die ich gar nicht erobert habe. Wenn Putin sagt, die ukrainische Regierung muss erst weg, bevor wir sprechen. Also wie und wo soll man dann darüber reden? Entscheidend ist auch nicht nur, ob man reden kann. Entscheidend ist, was gesagt wird. Und da ist Putin im Moment weit davon entfernt, sich auf vernünftige Gespräche einzulassen. Ich glaube, da braucht es militärischen Druck. Die ukrainische Seite will Russland in den Friedensprozess mit hineinbekommen, weil es dort Arbeitsgruppen gibt in der nächsten Phase, um zum Beispiel über Nuklearsicherheit, also zum Beispiel über eine Internationalisierung der Kontrolle über das Kernkraftwerk bei Saporizhia, um Sicherheit im Schwarzen Meer, um Ernährungssicherheit, um solche Fragen gehen soll. Und vielleicht kommt man ja mit so praktischen Fragen in Arbeitsgruppen zumindest dazu, dass Russland an einer solcher Arbeitsgruppe teilnimmt, dass man mal so eine Frage einer Lösung näher bringt, um dann Schritt für Schritt auch größeren Fragen für den Frieden nahe zu kommen. Aber das scheint mir ein langsamer, mühseliger Prozess zu sein.
Lassen Sie uns mal zurückschauen auf die aktuellen Probleme. Die Russen fokussieren ja vor allem militärisch sogenannte strategisch wichtige Punkte, die sie da einnehmen wollen. Erklären Sie vielleicht mal ganz kurz, was sind das genau für Punkte? Warum sind die wichtig und wo liegen die?
Ja, im Moment geht es da sehr stark um Orte im Donbass in der Ostukraine, wo Russland zwar langsam, aber dann doch stetig Fortschritte macht, insbesondere in Richtung einer Straße, die zwischen Pokrowsk und Kostjantinivka liegt. Das sind beides Orte, die sehr wichtig sind für die Ukraine. Und wenn man bis dahin sagen konnte, also Bachmut, Avdijewka, das waren kleinere Orte, da gab es lange Kämpfe, aber am Ende war das taktisch. Dann ist das Erreichen dieser Straße für Russland etwas, das eine strategische Bedeutung hat, weil Pokrowsk ein wichtiges Hauptquartier ist der ukrainischen Streitkräfte für den südlichen Donbass. Kostjantinivka ist eine wichtige Stadt, und der gesamte südliche Donbass käme in Gefahr, wenn diese Straße nicht mehr von der Ukraine genutzt werden kann, wenn Russland sie kontrolliert. Die Nachschubwege würden sich verändern, die Versorgung der Hauptquartiere und der Truppen. Und darauf scheint Russland hinzuarbeiten. Jetzt kann das noch Wochen oder Monate dauern, weil die russischen Fortschritte langsam sind. Aber man sieht doch, dass Russland sich solchen strategischen Gewinnen annähert. Und das wäre von der ukrainischen Seite aus gesehen schon eine größere Veränderung, die darüber hinausgeht, dass jetzt wieder ein Dorf oder eine Stadt, eine kleine Stadt von Russland zerstört worden ist, wie das in den letzten Monaten der Fall war.
Da sind Sie mir jetzt schon zuvor gekommen, da wollte ich natürlich gerade nachfragen, was wäre, wenn? Das haben Sie gerade schon grob skizziert. Noch sind die Russen ja nicht sozusagen so weit vorgerückt, dass sie diese wichtigen strategischen Punkte einnehmen. Dann lassen Sie uns noch mal in den Süden schauen. Ganz tagesaktuell gab es ja heute heftige Angriffe in Odessa. Wie ist allgemein der Stand der Dinge an der Front im Süden?
Ja, also direkt im Süden, weiter östlich von Odessa, muss man sagen, dass Russland die am Boden die Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive von 2023 mittlerweile zurückgedreht hat. Die Orte Werbowil und Robotynje sind wieder unter russischer Kontrolle. Die Beschüsse von Odessa sind, glaube ich, immer wieder auch von der Krim ausgehend einen Versuch, die ukrainische Luftverteidigung sehr stark zu strecken. Also an einem Tag die ganzen Drohnenangriffe, sehr starke Drohnenangriffe auf Kiew, am nächsten Tag auf Odessa. Man will der ukrainischen Luftverteidigung keine Möglichkeit geben, wirklich alles abzuwehren, sondern ist mal hier, mal dort und nutzt das große Territorium der Ukraine aus. Und Russland macht natürlich mit den Angriffen auf Odessa auch immer wieder so eine Art Anspruch deutlich. Wir lassen Odessa nicht in Ruhe und wir haben das weiter im Blick. Diese Angriffe werden weniger, wenn die Ukraine stärker auf der Krim die Russen unter Druck bringen kann. Das ist ja auch der Punkt, wo die Ukrainer immer wieder versuchen, auf der Krim Radare, Luftverteidigungsstellungen zu zerstören und am Ende sicherlich auch die Brücken. Aber die Fortschritte sind sehr langsam, die die Ukrainer auf der Krim machen.
Diese Woche hat die ukrainische Armee davon berichtet, erstmals nordkoreanische Schützenpanzer zu sehen. Wir haben uns da gerade schon drüber kurz unterhalten. Herr Lange, ein Zuschauer fragt jetzt, ob Sie mal eine Einschätzung abgeben könnten, wie lange Putin sich diese Verluste noch leisten kann. Der Zuschauer wertet das tatsächlich als erstes Zeichen, dass Russland die Luft ausgeht, so schreibt er. Das ist ja sichtbar. Waffen aus Nordkorea. Ist das tatsächlich so?
Ja, ich glaube, der Nutzer hat da einen wichtigen Punkt. Also auch die Artilleriemunition aus Nordkorea war ja kein Zeichen der Stärke, sondern ein Zeichen der Schwäche. Schlechte Munition, die häufig schon in den Geschützen explodiert ist oder gar nicht funktioniert hat, die die russischen Soldaten übrigens hassen, weil sie nichts taugt. Das war ein Problem, weil Russland keine eigene Artilleriemunition oder nicht genug davon hatte. Und mit diesen mobilen Fahrzeugen, die jetzt der Abwehr von gepanzerten Fahrzeugen dienen sollen, ist es ähnlich. Die notgedrungen hat man diese nordkoreanischen Fahrzeuge. Und ich weiß auch noch nicht genau, da wird man beobachten müssen, wie eigentlich der Wert dieser Fahrzeuge auf dem Schlachtfeld ist. Russland verliert mehr gepanzerte Fahrzeuge, als es derzeit aus Lagern holt und nachproduziert. Trotz dieses Mythos der großen russischen Kriegsproduktion. Und Russland verliert etwa seit Mai, seit der Kharkiv-Offensive, etwa 1000 Soldaten am Tag. Putin rekrutiert auch 1000 Soldaten am Tag und kann das offenbar noch eine Weile durchhalten. Aber die ukrainischen Soldaten, der ukrainische Generalstab, die gehen davon aus, dass in den nächsten 6 bis 8 Wochen der russische Angriff sich verlangsamen wird, möglicherweise kulminieren wird und dass dann die Ukraine möglicherweise die Gelegenheit zu lokalen Gegenstößen zumindest haben wird. Also ewig reicht das bei Russland auch nicht, wenn man auf diese Weise kämpft mit diesen extrem hohen Verlusten.
Unser Zuschauer Wout 1, das ist jetzt zugegeben ziemlich spekulativ, Herr Lange. Ich stelle Ihnen die Frage trotzdem, vielleicht können Sie was zu sagen. Der fragt, kann es sein, dass China über Nordkorea die Waffen inkognito an Russland liefert?
Also, das ist eine, wie ich finde, sehr gute Frage, weil durch die Inbetriebnahme der Bahnlinie zwischen Nordkorea und Russland, die war 70 Jahre vorher außer Betrieb, China zumindest die Möglichkeit hat. Bisher, was die Munition anbetrifft, die Fahrzeuge, über die wir gesprochen haben, scheint es sich nur um nordkoreanisches Material zu handeln. Und China hilft mit Dual-Use-Gütern, überschreitet aber die Schwelle zu echten militärischen Lieferungen bisher nicht. Aber man wird das weiter beobachten müssen, weil sich die Lage ändert, wenn China sozusagen Nordkorea als Proxy nutzt, um Waffen und Munition in die Ukraine zu bekommen. Die Möglichkeit besteht zumindest.
Letzte Frage für heute, Herr Lange. Gestern gab es einen Gefangenenaustausch von historischer Bedeutung zwischen Russland, den USA und Deutschland. Bei manch einem keimt jetzt so ein bisschen Hoffnung auf mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. Zeigt das, dass es ja scheinbar doch Gesprächskanäle gibt zwischen dem Westen und dem Kreml, dass man doch verhandeln kann, sich annähern kann und dass dabei irgendwas dann zustande kommt? Kann man diese Parallele auch auf den russischen Angriffskrieg ziehen?
Nein, kann man nicht und wir sollten da seriös bleiben. Also das Problem ist nicht, dass es keine Gesprächskanäle gibt oder dass nicht gesprochen wird. Es wird gesprochen, die ganze Zeit wird gesprochen mit Russland. Die Frage ist, was wird eigentlich gesagt? Und Russland sagt, wir wollen erst Gebiete übergeben bekommen haben, die wir auf dem Papier annektiert haben, die wir gar nicht erobert haben. Wir wollen, dass es eine andere Regierung gibt in der Ukraine und dann sind wir bereit, möglicherweise über irgendwas zu sprechen. Und gleichzeitig sagt Russland auch, wir greifen einfach weiter an. Und wenn die Ukraine aufhört, dann erst recht. Also dieser Mythos, es liege nur daran, dass nicht gesprochen werden würde. Und sobald man miteinander spricht, dann gibt es automatisch eine Lösung. Das ist eine wirklich sehr große vereinfachte Denke. Gesprochen wird die ganze Zeit, aber Russland ist im Moment zu ernsthaften Verhandlungen nicht bereit. Dieser Gefangenenaustausch von gestern, der wurde über 2 Jahre vorbereitet. Und man muss sich auch genau angucken, was passiert ist. Also wo soll das ein Modell für die Ukraine sein, wenn Russland gezielt einfach irgendwelche eigenen Staatsbürger und westliche Staatsbürger in Haft nimmt, die aburteilt und damit Mörder bei uns, die bei uns im Gefängnis sitzen, freipresst. Also was kann man daraus lernen? Ich kann daraus ehrlich gesagt nichts lernen. Ich kann daraus auch nicht lernen, dass man Russland vertrauen kann. Ich würde einfach diese Parallele nicht ziehen, zumal der Kremlsprecher Peskow heute ja selbst gesagt hat, es handelt sich dabei um völlig unterschiedliche Dinge und man kann da keine Parallelen ableiten.
Ihr habt es gehört, die F-16 Kampfjets, die der Ukraine zugesichert wurden, seien wertvoll für ihre Luftverteidigung. Dennoch bräuchte das Land weitere Flugzeuge, um sich ausreichend verteidigen zu können, sagt Nico Lange. Neben der Luftverteidigung könne die F-16 auch russische Flugzeuge bedrohen, die Gleitbomben abwerfen. Laut Nico Lange sind diese für die ukrainischen Truppen an der Front aktuell die größte Bedrohung. In unseren Streams zeigen wir mit detaillierten Karten den aktuellen Frontverlauf und sprechen über Entwicklungen und Hintergründe. Also schaut mal auf YouTube und in die ZDF-Heute-App rein. Einmal in der Woche reden wir in unserem Ukraine-Update mit wechselnden Militärexperten dazu, die ihr auch selbst befragen könnt. Vielen Dank fürs Reinhören und tschüss.